ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Seit Tagen hat die Polizei nach einem 48-jährigen Mann gesucht, der für Sabotageversuche am Stromnetz verantwortlich sein soll. Es gab Angriffe auf Umspannwerke in mehreren Bundesländern, auch in Brandenburg bei Hinschwalde. Heute Vormittag ist nun ein Tatverdächtiger gefasst worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilten, wurde der Mann in der Nähe des Kraftwerks Weißweiler bei Aachen gefasst. Er soll bei seiner Festnahme Sprengmittel dabei gehabt, aber keinen Widerstand geleistet haben. Die Sprecherin des Polizeipräsidiums Brandenburg in Potsdam, Beate Kadels, hat am Nachmittag erläutert, dass die gemeinsame Fahndung in Brandenburg und NRW zum Erfolg geführt hat.
Also im Rahmen unserer Öffentlichkeitsfahndung zu dem Tatverdächtigen gelang es uns unter anderem ja auch mit den Kollegen in Nordrhein-Westfalen, das Fahrzeug des Verdächtigen festzustellen, das auch durchsucht worden ist, allerdings ohne, dass der Tatverdächtige dort anwesend war. Es sich da aber natürlich auch Beweismittel ergeben haben, die letztlich hier auch zur Ergreifung des Tatverdächtigen geführt haben.
Es gibt Bekennerschreiben. Polizeisprecherin Beate Kadels sagt dazu.
Also wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass die Bekennerschreiben authentisch sind. Nichtsdestotrotz bleibt immer ein kleines Rechtsrisiko. Das ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen, das auch noch auszuwerten. Inhaltlich geht die Motivlage von dem Tatverdächtigen dahin, dass wir sagen, er hat da schon den Fokus auf den Klimaschutz. Das passt natürlich auch zu den Taten, die hier geschehen sind. Aber ganz endgültig bleibt jetzt erstmal die Ermittlungen abzuwarten.
Das hat die Sprecherin der Polizei des Landes Brandenburg, Beate Kadels, gesagt, nachdem der Tatverdächtige gefasst wurde, der für mehrere Attacken auf die Strominfrastruktur verantwortlich sein soll. Die aktuelle PISA-Studie müsste wachrütteln. Getestet werden für die Erhebung ja 15-jährige Schülerinnen und Schüler in dutzenden Ländern weltweit. Und dieser Vergleichstest in Lesen, Rechnen und Naturwissenschaften ist für Deutschland ziemlich schlecht gelaufen. Die Jugendlichen schnitten hierzulande so schlecht ab wie noch nie. Was denken Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler über die Ergebnisse? Die rbb24-Reporterinnen Lucia Heisterkamp und Elisa Göppert haben sich am Gauss-Gymnasium in Frankfurt-Oder umgehört.
Das Frankfurter Gauss-Gymnasium ist keine normale Schule. Als MINT-Spezialschule hat es einen klaren mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Dazu gäbe es engagierte Lehrkräfte und Eltern. Kaum Unterrichtsausfall, die Klassen seien kleiner als in anderen Schulen und die Schüler und Schülerinnen hoch motiviert. Und trotzdem beobachtet Schulleiterin Andrea Stolpe vor allem in den siebten Klassen sehr unterschiedliche Lernniveaus.
Die Voraussetzungen, wenn die Schüler zu uns kommen, hängen sehr stark von den Grundschulen ab. Und wir müssen in der siebten Klasse, wenn die Schüler neu zu uns kommen, schon die Schüler dort abholen, wo sie stehen. Und das ist tatsächlich ein Prozess, dass wir die Schüler dann versuchen, etwas anzugleichen. Das dauert aber auch bei uns eine ganze Weile.
Lehrer Benjamin Heinold unterrichtet Astronomie und Biologie und fördert viele ehemalige Grundschulkinder in den Grundkompetenzen Lesen und Rechnen.
Man hat ein bestimmtes Thema. Man sagt, okay, ihr kriegt jetzt hier ein Material, sollt mit dem Material arbeiten. Und dann stellen wir eben fest, dass eben so Grundanforderungen wie einen Text lesen, aus dem Text bestimmte Sachen herausfiltern, dass das unterschiedlich schwer wird. Und dann müssen wir eben mit den Schülern trainieren.
Das beobachtet auch die Zehntklässlerin Klara Frowlewski.
Ich glaube, die Grundlagen sind ziemlich unterschiedlich. In der Grundschule war halt das Niveau relativ niedrig, weil halt nicht unbedingt nur aufs Gymnasium vorbereitet wurde.
Beim Lesen und in der Mathematik fehlen laut der PISA-Studie einem Drittel der knapp 7000 getesteten Schülerinnen und Schüler Basiskompetenzen. Bei den Naturwissenschaften sei es ein Viertel. Insgesamt liegt Deutschland im internationalen Vergleich etwa im Durchschnitt aller getesteten Länder. Schulleiterin Andrea Stolpe nennt eine Stellschraube, die die Schulen selbst in der Hand hätten, um Lernprozesse zu fördern.
Tatsächlich sind wir eine handyfreie Schule. Das heißt, die Schüler müssen mit Betreten des Schulgebäudes ihr Handy in die Schultasche packen und dürfen es auch erst nach Verlassen des Schulgebäudes wieder in die Hand nehmen. Und das klappt sehr gut. Seitdem reden die Schüler wieder miteinander.
Entdeckendes Forschen, individuelle Begabungen erkennen, die Kinder ernst nehmen. Das liegt den Lehrkräften am Gauss-Gymnasium am Herzen. Und trotzdem, von diesen Rahmenbedingungen können viele andere Schulen wohl nur träumen.
Der Bericht von unseren rbb-Reporterinnen Elisa Göppert und Lucia Heisterkamp. Der Hackerangriff auf die Berliner Verwaltung wird den schwarz-roten Senat wohl noch eine ganze Weile beschäftigen. Denn allein, bis man sich einen Überblick verschafft hat, welche Daten genau abgeflossen sind, wird es wohl noch dauern. Das wurde heute nach der Senatssitzung deutlich. Für besorgte Bürger und Firmen soll es eine Anlaufstelle geben. aus der landespolitischen Redaktion dazu, Sabine Müller.
Mehr als 1,2 Millionen abgeflossene Dateien müssen gesichtet werden, beziehungsweise erstmal überhaupt aus dem sogenannten Darknet heruntergeladen werden. Und schon das dauere, erklärt der regierende Bürgermeister Kai Wegner.
Glauben Sie mir, auch meine Ungeduld dabei ist grenzenlos.
Es wird keine schnelle Gewissheit für die betroffenen Senatsverwaltungen und ihre Mitarbeitenden geben, welche Daten genau abgeflossen sind. Und auch nicht für Firmen oder Bürgerinnen, die eventuell betroffen sind, weil sie zum Beispiel Bauanträge mit persönlichen Informationen an die Verwaltung geschickt hatten. Digitalstaatssekretär Florian Hauer.
Da mache ich kein Geheimnis draus, dass es Wochen dauern wird, bis wir diese Menschen positiv identifiziert haben. Also sprich, dass wir die Dateien alle durchgegangen sind, gesagt haben, hier ist ein Max Müller. Hier ist eine Lisa Müller, die ist betroffen und die müssen wir informieren.
Der Senat will eine Anlaufstelle für Bürger und Unternehmen schaffen, eine zentrale Mailadresse, eventuell auch eine Hotline. Wann das passiert, ist noch unklar, es heißt so schnell wie möglich. Erst aber will der Senat weitere Informationen zu den abgeflossenen Daten haben. Hauer und Wegner betonten nochmal, hochsensibles militärisches Wissen sei nicht darunter. Ein Streitpunkt der letzten Tage ist mittlerweile offenbar aus dem Weg geräumt. Laut Senat will jetzt auch der Bezirk Lichtenberg das US-Unternehmen CrowdStrike auf seine Server lassen, um die Sicherheit des gesamten Landesnetzes zu überprüfen. Wegen Datenschutzbedenken wollte der Bezirk dies zunächst nicht. Kai Wegner erleichtert.
Es geht jetzt nicht um Bezirksinteressen oder Interessen von Einzelnen, sondern es geht um die Sicherheit von uns allen.
Der RBB erreichte das Bezirksamt Lichtenberg zunächst nicht für eine Bestätigung. Digitalstaatssekretär Hauer betonte, die Daten, die das US-Unternehmen sammle, würden nur auf europäischen Servern landen, nicht auf amerikanischen.
Und es ist ja auch klar, dass diese Daten in dem Moment, wenn der Angriff abgewehrt ist und der Auftrag beendet ist, dass diese Daten dann eben auch nicht bei der Firma bleiben werden.
Noch ist der Senat nach dem Hackerangriff hauptsächlich im Krisenmodus, aber er will das Berliner Landesnetz langfristig stärken. Der regierende Bürgermeister Wegner betonte, dafür würden alle finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt.
Die neuesten Informationen zur Aufarbeitung des Hackerangriffs auf die Berliner Verwaltung waren das von Landespolitikreporterin Sabine Müller. Die AfD in Brandenburgs Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt hat am Sonntag bei den Landtagswahlen bekanntermaßen 43,8% der Stimmen geholt und damit den Auftrag zur Regierungsbildung. Aber was würde eine AfD-geführte Landesregierung mit einem AfD-Innenminister für die Zusammenarbeit zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg bedeuten? Besonders bei sensiblen Informationen des Verfassungsschutzes. Die AfD wird ja vom Verfassungsschutz in beiden Ländern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. RBB24 Landespolitikreporter Thorsten Südow hat sich informiert.
Wenn Angehörige des Beobachtungsobjektes Alternative für Deutschland plötzlich als Minister Verantwortung übernehmen und an geheime und sicherheitsrelevante Informationen gelangen, werde das zu einem Problem. Das sagt Jörg Müller, der jahrelang Verfassungsschutzleiter im Land Brandenburg gewesen ist.
Das Risiko dabei ist, dass es hier sich um eine rechtsextremistische Partei handelt und anders als die AfD behauptet, nicht nur durch den Verfassungsschutz eingestuft, sondern auch durch Gerichte bestätigt, eine verfassungsfeindliche Partei ist, plötzlich Zugang hätte zu ihren eigenen Beobachtungsunterlagen, aber auch zu Unterlagen, denn der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt ist auch zuständig für die Abwehr hybrider Bedrohungen, also die Angriffe Russlands auf unser Land. Und da sehen wir natürlich schon die Gefahr, dass Informationen bei so einer russlandnahen Partei abfließen können.
Mit einer AfD-Landesregierung in Sachsen-Anhalt würde die Zusammenarbeit zwischen Potsdam und Magdeburg sehr begrenzt sein, schätzt Müller ein. Ein AfD-Innenminister würde vermutlich keine Informationen über rechtsextremistische Bestrebungen teilen oder diesbezügliche Beobachtungen ganz einstellen, mutmaßt Müller. Und Brandenburg würde seine Quellen schützen müssen. Brandenburgs Innenminister Jan Redmann von der CDU erinnert daran, dass Beamte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dem Rechtsstaat verpflichtet sind. Brandenburg werde im Fall einer AfD-geführten Landesregierung in Magdeburg darauf achten.
Wer in Sachsen-Anhalt Verantwortung übernimmt, wer auch Zugang bekommt zu geheimen Informationen und davon dann natürlich auch abhängig machen, inwieweit man geheime Informationen auch weiter mit Sachsen-Anhalt teilen kann. Vertrauen in die Vertraulichkeit ist Voraussetzung für einen Austausch auch von eingestuften, von geheimen Informationen. Wenn es da Anlass zur Sorge gäbe, dass die Informationen weitergegeben werden könnten an Dritten, dann müssten wir den Austausch natürlich beschränken.
Die Alternative für Deutschland in Brandenburg, die aufgrund ihrer aktiven Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und ihres ethnischen Volksbegriffs vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, fordert, angespornt durch das Wählervotum vom Sonntag, dass ihre Beobachtung vom Inlandsgeheimdienst sofort eingestellt wird. Hans-Christoph Berndt, der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion.
Es ist bestenfalls lächerlich, wenn sich irgendjemand in Brandenburg Gedanken macht, ob Brandenburger Sicherheitsinteressen gefährdet sein könnten durch eine AfD-Regierung.
Noch sind die künftigen Machtverhältnisse in Sachsen-Anhalt unklar und damit auch, ob die AfD Zugriff auf sensible, sicherheitsrelevante Daten bekommen wird. Falls ja, droht Sachsen-Anhalt für den Verfassungsschutz in Teilen zu einem weißen Fleck zu werden.
Aus Potsdam war das Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Nadja Tenge und Silja Sodke. Heute ist Weltalphabetisierungstag. Er soll darauf aufmerksam machen, dass Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten in der Gesellschaft oft ausgegrenzt und zu wenig gefördert werden. In Deutschland betrifft es laut Studie 6,2 Millionen Menschen. Auch Steffi Barkowski, 24 Jahre alt, aus Berlin. Doch sie will etwas ändern.
Recht auf Bildung, Kinder, Frauen, Menschen mit Behinderung, Recht auf inklusive Bildung. Alle Menschen haben Recht auf Bildung. Auch wirklich alle.
Steffi Barkowski liest inzwischen fast flüssig hier von einem Infoblatt. In den Räumen der Stiftung Grundbildung in Berlin-Wilmersdorf möchte sie auf einer Schulung über ihre persönlichen Erfahrungen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten reden. Theresa Hamilton von der Stiftung Grundbildung bereitet Steffi Barkowski im Vorgespräch auf mögliche Fragen vor.
Wieso ist es überhaupt dazu gekommen, dass du nicht gut lesen und schreiben kannst? Wie ist es bei anderen? Was ist da in dem Leben passiert?
Viele müssen Bescheid wissen, wenn man nicht lesen und schreiben gelernt hat. Weil es kann ja viele Gründe sein, dass sie vielleicht nicht gefördert wurden oder die haben es zu spät gemerkt.
Steffi Barkowski hat ihre Schulzeit wegen einer Lernbeeinträchtigung auf einer Förderschule verbracht. Lesen und Schreiben habe sie dort kaum gelernt, erzählt sie.
Ich habe mich immer schlecht gefühlt. Ich dachte immer, was ist mit mir los? Und meine liebe Mama meint, du hast nichts Schlimmes, wirklich. Und ich habe ihr damals nie geglaubt. Aber wo ich älter wurde, ist es mir klar geworden. Ich wurde nicht gefördert. Wenn man vielleicht dachte, durch meine Lernbehinderung, es heißt Lernbehinderung, aber ich nenne es gerne mal Lernschwierigkeit, weil ich finde, keiner ist behindert. Und die haben mich nicht gefördert. Bestimmt dachten die, ich lerne in einer behinderte Werkstatt. Für manche ist es ja okay, aber ich möchte nicht. Ich weiß, dass ich mehr kann.
Vor 2 Jahren hat die 24-Jährige eigenständig einen passenden Lese- und Schreibkurs in einer Volkshochschule gefunden. Seitdem macht sie Fortschritte. Andere Betroffene geben auf und leben mit enormen Hürden, zum Beispiel bei Arztbesuchen, Ämtern oder Einkäufen. Theresa Hamilton, die bei der Stiftung Grundbildung auch Vorständin ist, findet, es muss sich unbedingt etwas in der Wahrnehmung ändern.
Wenn das Thema ein Stück weniger tabuisiert würde, dann hätten wir viel mehr Möglichkeiten, auch an die Menschen mit den Lernangeboten zu kommen, zum Beispiel.
Schreib- und Leseschwierigkeiten entwickeln sich bei Kindern während der ersten 3 Schuljahre. Die Gründe dafür sind verschieden, erklärt Theresa Hamilton.
Von Mobbing-Erfahrungen in der Schule, von längeren Krankenhausaufenthalten, von Überforderungen der Eltern bis hin auch zu Gewalt in der Familie, Alkoholismus der Eltern. Viele Menschen, die wir kennen, denken, wenn sie das in der Schule nicht richtig gut gelernt haben, dass dann auch der Zug abgefahren ist, dass man das im Erwachsenenalter nicht mehr nachholend lernen kann. Und das stimmt ja nicht so.
Steffi Barkowskis Lesefortschritte sind das beste Beispiel. Deshalb möchte sie gemeinsam mit der Stiftung darauf aufmerksam machen, dass individuelle Förderung auch an Förderschulen nötig ist.
Weil ich gerne was verändern möchte, dass jeder Mensch, der Probleme mit Schreiben hat oder Beeinträchtigung oder Förderstatus, dass trotzdem sich verbessern können und dass man wirklich auch die eine Chance gibt.
Für sich selbst wünscht sich die junge Berlinerin, ihren Schulabschluss nachzuholen, eine Ausbildung zu machen und später einmal in einer Kita zu arbeiten.
Für die Kinder das Essen vorbereiten und dann noch sauber machen, was man alles für Alter, wie in einer Wohnung, was man machen muss. Weil mir die Aufgaben sehr Spaß machen, mich sehr interessiert.
Vor allem geht es ihr aber um eines.
Mein richtiger Traum ist, wirklich auf den ersten Arbeitsmarkt, nicht in der Werkstatt. Ich möchte selbstständig sein später, nicht mehr vom Amt abhängig. Ich möchte gerne selbstständig alles zahlen können. Wa? Und deswegen ist es mir sehr wichtig.
Um ihr Ziel zu erreichen, nimmt Steffi Barkowski jede Anstrengung in Kauf, denn sie will etwas ändern für sich und für andere.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Jessica Wiener und diese Sendung gibt es auch als Podcast zum Abonnieren in ARD Sounds.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.